Euro 2025. Ist der Fußball endlich selbstverständlich weiblich? Jahrzehntelang galt in Deutschland, Frauen gehören an den Herd, nicht auf den Fußballplatz. In Westdeutschland war Frauenfußball bis 1970 verboten, in Ostdeutschland zwar nicht, aber die DDR-Frauennationalmannschaft trat nur ein einziges Mal an, kurz bevor die DDR in der Bundesrepublik aufging. Die Zeiten haben sich geändert. Der Frauenfußball wächst wie keine andere Sportart auf der Welt. Schon vor Beginn der Euro 2025 am Mittwoch war klar, dass die EM in der Schweiz ein Turnier der Superlative sein würde. Wie Frauen den Fußball erobert haben, darüber habe ich vor dem ersten Spiel der deutschen Auswahl gegen Polen am Freitag mit dem Journalisten und Filmemacher Thorsten Körner gesprochen. Er hat den Siegeszug des Frauenfußballs in Deutschland in einem Buch und einem Dokumentarfilm beschrieben. Guten Tag, Herr Körner.
Hallo.
Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthai.
Julia Gwynn, Clara Bühl, Jule Brandt, das sind die aktuellen Stars des deutschen Frauenfußballs. Alexandra Popp und Birgit Prinz sind schon Legenden. Aber da fehlen noch ein paar Namen, oder?
Ja, ich glaube, die Heldinnen von heute brauchen Heldinnen von gestern. Weil diese Namen, die Sie aufgezählt haben, und auch Alexandra Popp, das sind Frauenfußballspielerinnen, die mit männlichen Helden aufgewachsen sind, die in Männertrikots geschlafen haben, die sich orientiert haben an Bundesliga-Stars, weil es in der Frauenfußballgeschichte eigentlich keine kontinuierliche Überlieferung gibt, also keine Tradition des Erinnerns und Bewahrens. Das hat ganz vielfältige strukturelle Gründe. Und mein Buch »Wir waren Heldinnen« und auch der Film ist ein Versuch, diese vielfach vergessenen Heldinnen von gestern wieder in die Jetztzeit zu transportieren und auch den jüngeren Spielerinnen heute, Jule Brandt, andere, ihnen Vorbilder auch zu geben.
Sie waren ja selber Sportreporter. Waren Sie sich eigentlich im Klaren über die Geschichte des Frauenfußballs?
Lange Zeit nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin ja als junger, als Kind, als Zehnjähriger auch in eine männliche Fußballmatrix sozusagen reingeboren worden. Das heißt, wenn man als Junge in der alten Bundesrepublik Fußball spielte, dann wuchs man mit Helden auf, die immer schon da waren. Man wuchs mit dem Triumph von Bern 54 auf. Man wuchs dann, ich habe im Umfeld der 74er WM in Deutschland das Fußballspielen begonnen und man ist nur auf den Mann gepolt. Das heißt, in mir selbst war ein einzigartiges, patriarchales, männliches Gehäuse und Haus von Fußballbedeutung. Frauen kamen da nicht vor, die kamen aber auch in Realita nicht vor. Die waren ja keine Kommentatorin, die waren keine Reporterin. Frauenfußball fand in den Medien in der damaligen Zeit so gut wie gar nicht statt und wenn, dann nur in diskriminierender Weise. Und ich musste auch erst in den letzten 4, 5 Jahren so wirklich lernen, was es heißt, als Frau in Deutschland Fußball gespielt zu haben und Fußball zu spielen.
Zwischen 1955 und 70 war der Frauenfußball in Westdeutschland verboten. Wie kam es eigentlich dazu?
Also der Frauenfußball war ja nicht nur in der alten Bundesrepublik verboten. Interessant ist ja der Blick in die DDR, wo er nicht verboten war. Aber in Ländern wie den Niederlanden, in Frankreich und auch in England tatsächlich war Frauenfußball in der Zeit auch verboten. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass Deutschland 1954 die WM von Bern gewinnt. Das Wunder von Bern. Wir sind wieder wer. Es hat einer ganzen Nation irgendwie ein anderes Rückgrat wieder gegeben, eine positive Identität verliehen. Und ich habe lange Zeit auch nicht begriffen, dass das 1954 auch für Frauen ja ein Erlebnis war, für junge Mädchen. Ich habe lange und ganz viele andere Männer mit mir diesen 54er-Triumph für sich monopolisiert. Und der DFB wollte das 1955 auch tun. Die Frauen strömten natürlich nach 54, nach dem Titelgewinn, nach diesem berauschenden, das ist ja in unsere Körper eingesickert. Tor, 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 das Spiel ist aus, Deutschland ist Weltmeister, das ist ja in unsere Körper eingesickert, in unser Bewusstsein bis heute. Und das hat dazu geführt, dass auch die Mädchen auf die Fußballplätze wollten. Und der DFB, es ist ja immer eine Machtfrage, hat gesagt, nein, wir wollen keine Frauen auf den Plätzen. Erstens nehmt ihr den Männern die Plätze weg. Und dann wurden so patriarchale Argumente aus der Mottenkiste geholt, eigentlich damals schon. Es gefährdet eure Gebärfähigkeit. Es ist unästhetisch. Es sieht nicht gut aus. Es schickt sich nicht. Das ist die Sprache der damaligen Zeit. Also es hat viel mit Identitätsfragen und mit Machtfragen in den 50er Jahren zu tun.
Womit mussten die Frauen dann rechnen, wenn sie trotzdem auf den Platz gingen und sich diesen Platz eroberten als Fußballspielerin?
Also in dem Buch erzähle ich in einigen Kapiteln die Geschichte von Fortuna Dortmund. Das ist für mich eine Wunderelf, weil sie von 1955 bis 1965 als Frauenmannschaft sich diesem Verbot zur Wehr gesetzt hat, aufgetrumpft hat, aufmüpfig war. Und die sind ausgewichen auf städtische Plätze, wo der DFB keine Handhabe hatte. Denn der DFB konnte ja nur da das Fußballverbot durchsetzen, wo seine Vereine agierten. Also von Vereinen, die im DFB organisiert waren. Auf städtischen Plätzen hatte er keine Handhabe. Er hatte auch keine Handhabe auf Handballplätzen. Also sind die Frauen auf Handballplätze gegangen, auf städtische Plätze. Sie sind in Parks gegangen. Da sind sie aber oft vertrieben worden. Also viele der Frauen, die in den 50er Jahren Fußball gespielt haben, können sich lebhaft daran erinnern, dass Männer sie mit Stöckern vertrieben haben. Teilweise sind sie beworfen worden mit Steinen. In den 50er Jahren hat mancher Pastor von der Kanzel herab gepredigt, dass ich Fußball nicht schicke für eine Frau. Eine Pionierin hat mir erzählt, immer wenn der Pfarrer kam und ich spielte mit den Jungs Fußball, dann huschte ich schnell in die dunkelste Ecke am Marktplatz, damit der mich nicht sah. Also es gab in der Gesellschaft, auch die Mütter, viele Mütter fanden, dass ihre Töchter keinen Fußball spielen sollten. Also in der Gesellschaft war eher ein breiter Konsens, dass Frauen nicht Fußball zu spielen hätten. Und die Frauen der damaligen Zeit waren für mich deshalb Heldin, weil sie ohne eigentlich ein emanzipatorisches Bewusstsein zu haben, ohne dass sie sich so als Suffragetten verstanden hätten, trotzdem Fußball gespielt haben. Einfach, weil sie es wollten, weil sie begeistert waren für den Fußball.
Wie haben die Frauen denn diese Anwürfe, also buchstäblich, aber auch die seelischen vor allem, diese Geringschätzung, die Verachtung, wie haben sie das bewältigt?
Also ich glaube, dass sie einerseits eine Quelle von Widerstandskraft war Teamgeist, Kameradschaft. Also die Pionieren der 50er Jahre sagen übereinstimmend, das war die schönste Zeit meines Lebens tatsächlich. Sie haben großen Humor. Wenn man den Film sieht, dann sieht man Frauen, die resilient geblieben sind, die sich ihren Humor bewahrt haben. Es gibt zwei Frauen, die ausdrücklich davon erzählen, dass sie mehrere Beziehungen haben scheitern lassen deswegen. Also der Mann wollte sie nicht Fußball spielen lassen. Und dann kam es zur Scheidung und dann sagt die Christa Kleinhans in der Dokumentation, ja, und dann war es die Scheidung. Habe ich nie bereut. Also sie hat sich immer für die Königin Fußball entschieden und nicht für den Mann, der ihr das verbieten wollte. Also auch die Begegnung, meine Begegnung mit diesen Protagonistinnen war für mich auch eine Weiterbildung, weil ich viel gelernt habe über den männlichen Fußball. Und andererseits, trotz dieses Humors, den diese Frauen haben, trotz der Widerstandsfähigkeit, wenn man das Buch liest, wenn man den Film sieht, spürt man immer noch einen großen Schmerz darüber, dass der DFB es ihnen verbieten wollte, Fußball zu spielen, weil das ist ja ein massiver Eingriff, muss man sich mal klar machen. Das ist ein massiver Eingriff in deine eigene Lebenswelt und Wirklichkeit, ein Verbot. Das hat ganz viele Talente, hoffnungsvolle junge Frauen, die hätten Fußball spielen können, eigentlich gehindert, überhaupt Fußball zu spielen.
Sie haben ja viele Interviews geführt, die sowohl in den Film noch mehr in das Buch eingegangen sind. Gibt es eine Episode, die Sie besonders berührt hat?
Also mich haben immer wieder diese Begegnungen berührt. Also wenn etwa Anne Trabant Habach, die zentral und herausragende Pionierin des Frauenfußballs in der alten BRD in Westdeutschland. Wenn die bei unserem Interview hier im kleinen Sendesaal beim RBB mitten während des Interviews, als wir über das erste offiziell anerkannte Länderspiel 1982 sprechen, in Tränen ausbricht, und ich habe diesen Tränenausbruch nicht kommen sehen, und das ist wirklich eine taffe Frau, dann spürt man, was für eine Emotionalität da aufgespeichert ist in ihr selbst, in ihrem ganzen Lebensweg und was für eine Genugtuung das einerseits war, dass sie dann 82 als erste Kapitänin, Mannschaftskapitänin die DFB-Elf aufs Feld geführt hat, Genugtuung, aber auch Schmerz darüber, dass der Weg dahin so entbehrungsreich geworden ist. Und Anne Trabant-Habach hat sicherlich auch privat einen hohen Preis dafür bezahlt. Die ist in eine physische und psychische Erschöpfung hineingerannt. Und ebenso, was mich auch berührt hat, auch eine sehr berührende und interessante Geschichte ist die von Birgit Bormann, heute Birgit Dahlke. Die galt als 17-Jährige als das größte Talent des deutschen Frauenfußballs. Sie hat auch im ersten Länderspiel 1982 mitgespielt, war ein Shootingstar, war von einem Tag auf dem anderen, sie war noch Schülerin, war sie in allen Zeitungen ein großer Star, sozusagen. Da muss man sich aber vorstellen, die war 17. Und die fuhr in der Woche zweimal zum Training, eine Strecke 100 Kilometer und abends 100 Kilometer wieder zurück. Also allein dieser Kraftaufwand, den sie da als 17-Jährige in diesen Fußballsport investiert hat, es gab noch keine Infrastruktur, es gab kaum medizinische Betreuung, es gab keine psychische Betreuung. Es fehlte überall so, und da waren die Erwartungen bei ihr so groß und auch im Umfeld so groß, in der Öffentlichkeit so groß, dass sie dann auch in eine psychische Krankheit hineingerutscht ist, eine Depression entwickelt hat, vielleicht ein Burnout und erst mal ein paar Monate in die Klinik gehen musste, um damit wieder klarzukommen. Und dann auch die Lust darüber zumindest am Leistungsfußball, am Leistungssport und an der Nationalmannschaft verloren hat. Das ist auch eine ganz berührende Geschichte, die diese ganzen strukturellen Defizite, die der Frauenfußball hatte und bis heute teilweise hat, da wird es anschaulich, weil das Individuum wird überfordert. Also die einzelne Frau muss so viel mehr leisten als der einzelne Mann auf dem Fußballfeld, dass das unweigerlich eigentlich zu ganz viel ungesundem Stress führt.
Diese Strukturen haben sich durchaus gewandelt. Der Frauenfußball ist sehr viel populärer geworden. Was hat das in Gang gesetzt? Gibt es so eine Initialzündung dafür oder war das so ein langsamer Vorgang?
Das war sicherlich beides. Es war ein langsamer, stetiger Vorgang. Es gab aber immer auch wieder kleine Feuerwerke oder größere Feuerwerke auf dem Weg, Zäsuren, die dann wiederum die lange, stetige Bewegung in Gang gebracht haben. Eine ganz wichtige Zäsur sicherlich war 1974 das erste Tor des Monats von Bärbel Wohlleben. Das war wichtig für viele, das haben viele gesehen, auch Frauen in der DDR haben das wahrgenommen, die Fußball spielten. Das war eine wichtige Etappe. Dann war sicherlich wichtig das erste offizielle Länderspiel 1982 in Koblenz, dass die deutschen Frauen 5:1 gegen die Schweiz gewannen, wichtige Etappe. Die nächste große Etappe, würde ich sagen, war 1989, die erste gewonnene Europameisterschaft im eigenen Land und, sehr interessant, das erste im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragene Live-Spiel von Frauen. Also 1989 ist das erste Mal ein Spiel der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft live im deutschen Fernsehen übertragen worden. Unbegreiflicherweise wurde dann das Finale danach nicht live übertragen, warum auch immer. Aber das zeigt diese strukturellen Hemmnisse. Dann sicherlich die Weltmeisterschaft, also danach, nach 89, haben die Frauen 6, 7, 8 Mal insgesamt den Europameistertitel gewonnen. 2003, 2007 Weltmeisterin. Und auch die Weltmeisterschaft 2011 hier im eigenen Land in der Bundesrepublik war, obwohl die deutschen Frauen nicht weit gekommen sind, eine wichtige Etappe, eine wichtige Zäsur. Also es ist immer beides. Es sind wichtige Zäsuren, die insgesamt die sehr langsame und stetige Fortschrittsentwicklung im Frauenfußball begleiten und vorantreiben.
Sie haben ja vorhin geschildert, dass die aktuellen Stars, die auch Legenden wie Alexandra Popp eigentlich die Vorbilder gar nicht so recht kennen, die Pionieren. Hatten denn diese Pionieren Vorbilder? An wem haben die sich orientiert?
Die haben sich zumeist an ihren Brüdern und Vätern orientiert. Also bei Anne Trabant-Habach ist das ganz klar beispielsweise der Fall. Die sind ja auch, das ist sehr anschaulich, die sind alle in den Fußballschuhen ihrer Brüder, ihrer größeren Brüder oder ihrer Väter zum Fußballplatz geschlappt. Und diese Schuhe waren immer zu groß, weshalb sie die vorne mit Zeitungspapier ausgestopft haben. Also deren Vorbilder war die eigene Familie. Und wenn sie Glück hatten, gab es Brüder und Väter, die das tolerierten. In der damaligen Presse sind sie immer verglichen worden mit männlichen Helden. Also über Christa Kleinhans, die Starspielerin oder die beste Spielerin der 50er Jahre, hieß es immer, sie sei der weibliche Rahn. Also Frau, also Helmut Rahn von 54. Also Frauen wurden immer reduziert auf den Mann, der sie hätten sein können. Es gibt ganz viele Zitate und das ist wirklich erschreckend. Da sind Männer, die Reporter und beschreiben in den 50er Jahren, dass diese Frau, also etwa Christa Kleinhans, ja begnadet Fußball spielen würde. Und das wäre ja ganz toll. Aber leider schließt dann der Artikel mit dem Satz, leider ist sie eine Frau. Das heißt, warum ist der liebe Gott auf die Idee gekommen, so viel Fußballtalent an eine Frau zu verschwenden? Also selbst Männer, die sich progressiv wähnten in der Zeit, in den 50er Jahren, dachten dann letztendlich dann doch chauvinistisch.
Wenn die Vorbilder Männer waren oft oder wenn die Frauen mit Männern verglichen wurden, die sie eben nicht waren, wer hat sie gefördert?
Es gab auch immer wieder Männer, die Frauen gefördert haben. Es gab in den Familien ambitionierte Väter, die ihre Töchter gefördert haben. Und ich glaube, wenn man auf die Zeit zurückblickt, man sollte, glaube ich, nie zu selbstgerecht, selbstsicher auf die Vergangenheit zurückblicken und das verurteilen, was da stattgefunden hat, weil man sich selbst in einer ja, moralisch höher stehenden oder progressiveren Position zu befinden glaubt. Wenn man aber in der Zeit selbst Männer findet, die progressiv waren, die fortschrittlich über den Frauenfußball dachten, die den Frauenfußball gefördert haben. Und da gab es einige. Es gab eine Reihe von Trainern, die das getan haben. Es gab hier und da vielleicht einen Reporter, der fortschrittlicher dachte. Dann ist ja in der Zeit schon ein Maßstab und ein Wissen darum, dass es eigentlich keinen Grund gibt, den Frauenfußball zu verachten oder sogar zu hassen, was auch immer wieder in Spielberichten zu finden ist. Das heißt, die Frauen mussten sozusagen die Hilfe und Unterstützung dieser Männer in Anspruch nehmen und taten das auf. Die Frauen waren da eigentlich vorurteilsfrei, viel vorurteilsfreier als die Männer. Die waren nicht darauf gepolt, nur von Frauen trainiert zu werden oder nur von Frauen gefördert zu werden, weil die waren ja gar nicht da. Den Entwicklungsvorsprung hatten die Männer und die Frauen mussten mit allen Mitteln sich entweder diesen Entwicklungsvorsprung aneignen, ihn den Männern abluchsen oder, wenn sie Glück hatten, fanden sie, es gab in den 70er Jahren vor allem Mäzene, die den Frauenfußball in der Provinz gefördert haben, weil die Provinz entdeckte, wenn ich den Frauenfußball bei mir fördere, also Bergisch Gladbach oder TuS Würstadt, dann setze ich meine Stadt oder mein Dorf auf die Landkarte der Republik. Die Zentren sind ja schon im Bewusstsein, aber mit dem Frauenfußball konnten Vereine wie der Bonner SC oder SSC Bergisch Gladbach in NRW konnten sich sozusagen bundesweit auf die Landkarte des Fußballs setzen und erreichten damit ein Stück Öffentlichkeit, das sie sonst überhaupt nicht hätten erreichen können. Gerade auch, weil die Männervereine zumeist niedrigklassiger gespielt haben in diesen Provinzstädten als die Frauen dann jeweils.
Sie haben vorhin auch die Trainer erwähnt. Wie traten die den Fußballspielerinnen entgegen? Welchen Anspruch hatten die an die? Erkannten die die als Spieler eigenen Rechts an, Spielerinnen eigenen Rechts an oder verglichen die die mit Männern?
Das kann man vielleicht ganz anschaulich an dem Fall oder an der Figur, an der Person von Gero Bisanz festmachen. Gero Bisanz war der erste Bundestrainer einer Frauennationalmannschaft in Deutschland. Also als 1981, 82 die erste offizielle Länderspielmannschaft formiert wird, wird sie vom Chefausbilder des DFB, Gero Bisanz, trainiert. Der hat aber keine Ahnung vom Frauenfußball. Der wusste auch nicht recht, wie er mit Frauen umzugehen hätte in der Trainingsarbeit. Der kannte die Spielerinnen gar nicht. Der war aber vom DFB mehr oder weniger dazu verdonnert worden oder sehr stark gebeten worden, das zu tun, weil der DFB wiederum einer Frau wie Anne Trabant-Habach, die ja Trainerin war und in ihrer Zeit die einzige Frauentrainerin, die kannte alle Spielerinnen, die wusste, wie man Frauen trainiert, aber der DFB traute ihr das nicht zu. Also hat man den Bisanz installiert und hat ihm die Anne Trabant-Habach als Assistenztrainerin an die Seite gegeben. Und ich glaube, dass Männer in den Jahren erstmal ja ein Repertoire an Verhaltensweisen entwickeln mussten, überhaupt mit dem Frauenfußball klarzukommen. Also von Bisanz ist überliefert auch, dass er sich vielfach darüber beklagt hat, dass er die Frauen hätte trainieren müssen. Dass er das natürlich auch als eine Art Demütigung empfunden hat in seiner Zeit, dass er aber in diese Rolle hineingewachsen ist und tatsächlich dann mehr und mehr Gefallen an dem Job gefunden hat. Ganz ähnlich kann man das bei Bernd Schröder von Turbine Potsdam beschreiben. Der hat ja die legendäre Mannschaft von Turbine Potsdam mitbegründet und über Jahrzehnte trainiert. Und auch da war der Beginn dieser Mannschaft eigentlich ein Silvesterscherz. Da haben sie nämlich aus einer Silvesterlaune eine Anzeige in die Zeitung gesetzt. Welche Frau will Fußball spielen? Und die haben nicht im Ernst daran gedacht, dass sich wirklich Frauen melden. Und dann haben sich tatsächlich Frauen gemeldet. Und dann war Bernd Schröder, der einer der Initiatoren dieses Scherzes war, auf einmal in der Pflicht, diese Frauenmannschaft zu trainieren und hat das dann über Jahrzehnte mit Bravour getan. Also auch die Männer haben dann an der Seite der Frauen oder im Training mit den Frauen ihr eigenes Repertoire verändern können und sich weiterentwickelt.
Wie standen eigentlich männliche Fußballspieler den Fußballspielerinnen gegenüber? Die waren ja keine Konkurrenz, man trat nicht auf demselben Platz, man trat nicht gegeneinander an. Konnten die das Können der Frauen würdigen?
Also was ich in den Archiven gefunden habe, ist überwiegend negativ besetzt. Also die meisten prominenten Fußballer ihrer Zeit in den 60er, 70er, 80er Jahren haben sich negativ über Frauenfußball geäußert. Da findet man Sätze wie, wenn meine Frau spielt, dann Scheidung oder das verbiete ich ihr oder sie gehört in die Küche. Von den allerprominentesten Figuren, von Gerd Müller bis Paul Breitner und andere Bundestrainer Jupp Derwall, da findet man fast ausschließlich oder überwiegend negative Kommentare zum Frauenfußball.
Insbesondere Paul Breitner.
Insbesondere Paul Breitner, ja, gut, dass Sie den ansprechen, weil der hat sich wirklich unrühmlich hervorgetan und hat sich in einer abstoßenden Weise auch öffentlich über den Frauenfußball geäußert und auch in Unterhaltungssendungen, wo er auf Frauen traf, die Fußball spielten, derart verächtlich über Frauenfußball gesprochen, dass ich habe mit einigen Fußballerinnen vom FC Bayern, die früher beim FC Bayern Frauenfußball gespielt haben, gesprochen und die haben mir gesagt, dass sie bis heute nicht vergessen haben, wie arrogant eben besagter Paul Breitner ist. Und das gleiche Phänomen gibt es heute. Ich habe heute noch ein Tagesspiel oder wo auch immer ein Interview gelesen mit einer Spielerin, die darauf verwies, dass ja die Generation Thomas Müller und Co., sie spielte auch beim FC Bayern, sich nicht kein Deut und kein Pfifferling für die Arbeit, für das Training, für das Spielen der Frauen interessiert hätte. Wo es eigentlich bewiesen ist oder klar ist, dass wenn Frauen und Männer in räumlicher Nähe zusammen trainieren und wechselseitig sehen, was die anderen machen und die gleichen Anlagen nutzen, dann nutzt es vor allem auch den Frauen, also weil sie von den Trainingsanhalten, von der Struktur der Männer profitieren und die Männer profitieren, umgekehrt würde ich behaupten, von dem Sozialverhalten der Frauen und von der Art und Weise der Frauen, wie die mit ihrer eigenen Ethik das Training angehen. Nämlich, das ist vielfach erzählt worden, fleißiger, akribischer, nicht so dramatisch wie Männer. Also es gibt kaum oder wenig anerkennende Stimmen von Männern in der Vergangenheit zum Frauenfußball.
Herr Körner, ich habe unser Gespräch eingeleitet mit einem abgewandelten Zitat von Sepp Blatter. Sepp Blatter, ehemals FIFA-Präsident, der hatte in den 1990er Jahren orakelt, die Zukunft des Fußballs sei weiblich. Wie weit sind wir heute, 2025, davon entfernt?
Ich meine, das ist sehr witzig, dass ausgerechnet Sepp Blatter das gesagt hat. Vielleicht hat er geahnt, dass die Männer das, was am Fußball schön ist, eigentlich alles einreißen, beschmutzen und korrumpieren. Denn Sepp Blatter und Organisationen wie die FIFA und auch die UEFA sind ja für viele Fans einfach sehr schreckliche Institutionen, die durch Korruption glänzen leider oder Schatten werfen. Und die den Fußball entwerten auch vielfach in ihrer Gier nach immer mehr Kapital. Meine Hoffnung wäre, und da sehe ich das utopische Potenzial des Frauenfußballs, dass die Frauen immer noch ein Wachstumspotenzial haben. Also sie können vielleicht noch besser spielen. Sie können aber ihre Tugenden, die sie, glaube ich, haben, dass sie ein anderes Sozialverhalten haben. Dass sie, die Trainerin auch, ich habe gestern mit einer Trainerin gesprochen, die haben eher ein Auge für den gesamten Menschen als nur für den Spieler. Die denken häufig genug, glaube ich, weniger instrumentell als Männer. Die sind nicht so dramatisch wie Männer. Also eine interessante Entdeckung für mich war, der Mann hat ja in der langen Bewusstseinsgeschichte, auch in der Psychoanalyse des 20. Jahrhunderts, der Frau oft vorgeworfen, sie sei in Anführungszeichen hysterisch. Wenn ich mir aber eine Männer-EM aus den 80er Jahren angucke und sehe, wie die Spieler da agieren, dann sind in dem Zeitraum die Männer eher hysterisch. Das heißt, der Mann ist auf dem Fußballfeld häufig genug sehr viel, in Anführungszeichen, verhält er sich weiblicher oder weibischer, negativ konnotiert, wie er es behaupten würde, als die Frauen. Wenn man sich Frauenfußball heute anguckt, und auch in den 80er Jahren, ist das weitaus weniger theatralisch. Also die Frauen spielen eigentlich viel tougher, fairer, mit nicht so einer großen Star- und Pathos-Attitüde, wie Männer das tun, was auch vielen Fußballfans, glaube ich, nicht gefällt. Und das ist meine Hoffnung, dass sie sich dieses Potenzial der Fairness bewahren.
Vielen Dank, Thorsten Körner.
Sehr gerne.
Frauen und Fußball, darum ging es im Gespräch mit Thorsten Körner. Sein Buch zum Thema heißt Wir waren Heldinnen. Seinen Dokumentarfilm dazu, Mädchen können kein Fußball spielen, finden Sie in der ARD Mediathek. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.